Andreas Künz ist auf mich zugerannt und hat mich als widerliche Fotze beleidigt und wollte auf mich losgehen.
Ja, im Endeffekt hat er mir dann aber gesagt, ja, er hat mir das Geld nicht überwiesen, weil er hatte keinen Bock und es steht in den Sternen, wann ich mein Gehalt bekommen soll.
Er hat sie circa 3 Minuten durchgehend vor Kunden und vor sämtlichen Mitarbeitern niedergeschrien, bis sie zu weinen begonnen hat.
Und dafür braucht es einfach, dass wir Ungerechtigkeiten und so einen Machtmissbrauch aufzeigen und dass darüber geredet wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht. Ich bin Petra Tempfer und mir gegenüber in unserem Podcaststudio sitzt heute Markus Hackspiel. Hallo Markus.
Hallo Petra.
Wir haben heute eine außertourliche Folge für euch und eine ganz außergewöhnliche. Denn Markus, er ist Trainee von unserem 360-Grad-Traineeship der Mediengruppe Wiener Zeitung, hat vor kurzem unglaubliche Zustände in 3 Wiener Szene-Lokalen herausgefunden. Und zwar handelt es sich um die Lokale Wirr und den Adelhof. Ich sage nur so viel, es geht um Gewalt, es geht um Sexismus und auch noch um neue Vorwürfe wie sexuelle Belästigung und auch Diskriminierung am Arbeitsplatz. Im Mittelpunkt stehen die beiden Gastronomen Andreas Knünz und Manuel Köpf, die diese 3 Lokale betreiben. Also 2 Lokale vom Wirr und den Adlerhof. Und Markus hat dazu schon 2 Texte mittlerweile geschrieben für die Wiener Zeitung, die wir euch auch in die Shownotes stellen werden zum Nachlesen. Und in diesen berichtet Markus, dass Andreas Knünz und Manuel Köpf ihre Angestellten geschlagen haben sollen, dass sie Löhne absichtlich zu spät ausgezahlt haben sollen. Videos und Mails untermauern diese Vorwürfe. Wir hier in unserem Podcast allerdings haben exklusiv für euch auch Sprachnachrichten gesammelt. Also Markus hat nach diesen beiden Texten auch noch ganz viel Feedback und Echo bekommen und von weiteren Vorwürfen gehört. Also ich glaube insgesamt 40 Betroffene haben sich zu Wort gemeldet. Und da sitzen wir eben jetzt hier zusammen und spielen euch einfach gemeinsam aus diesen Sprachnachrichten vor. Aber so viel jetzt einmal von meiner Seite. Ich glaube, Markus ist derjenige, der die ganze Geschichte am besten erzählen kann, weil er sie recherchiert und herausgefunden hat.
Ja, danke schön, liebe Petra. Du hast hier eh schon eine super Einführung geliefert. Ich würde einfach mal starten mit dem Fall, der im ersten Artikel im Zentrum gestanden ist. Da ging es um einen Koch, wir haben ihn im Artikel Ahmed genannt. Und dieser Koch hat in der Dienstwohnung von den beiden Wirrbetreibern gewohnt. Er hat 1.300 Euro netto knapp im Monat verdient und er wollte nach 2 Jahren Anstellung eine Gehaltserhöhung. Dementsprechend hat er das Gespräch mit den Chefs gesucht. Die haben ihm aber schnell klargemacht, das ist nicht möglich, dass er mehr Gehalt bekommt. Und dann dachte er sich, okay, wenn ich nicht mehr Gehalt bekomme, dann muss ich wohl kündigen. Sie wollten ihn aber auch nicht sofort gehen lassen. Dann ist er krank geworden. Ob er jetzt wirklich krank geworden ist oder aus Protest in den Krankenstand gegangen ist, das wissen wir nicht mit Sicherheit. Fakt ist, dass dann die Geschäftsführer in die Dienstwohnung sind mit ihrem eigenen Schlüssel, den sie natürlich haben, und haben ihn aus dem Bett gezerrt. Er hat noch geschlafen, haben ihn dann begonnen zu schubsen auch und haben seine Sachen vor die Türe geräumt. Da gibt es auch ein Video, wo man eben sieht, wie er geschubst wird, wie auch an seinem Pullover gezerrt wird, weil er versucht, sich den beiden in den Weg zu stellen und sie eben auch beispielsweise das Schuhregal am Boden hinausziehen.
Und das Video hat dann wer gemacht?
Das Video hat ein Freund von ihm gemacht, der auch im Wirr arbeitete, tatsächlich eine Zeit lang, und der hat das dort aufgenommen, weil er hat bei ihm übernachtet, weil er hat im 22. Bezirk gewohnt und dementsprechend, weil er in der Früh auch ins Wirr musste und die Wohnung über dem Wirr liegt, hat er immer wieder bei ihm übernachtet.
Okay, und hatte das dann Konsequenzen, rechtliche Konsequenzen?
Anscheinend ist die Situation noch eskaliert danach. Also uns hat das Ganze ein Freund von Ahmed erzählt und dieser Freund von Ahmed, der war mit ihm danach auch bei der Arbeiterkammer. Und der hat das so erzählt, dass eben danach ist es eskaliert und die Chefs haben Ahmed auch noch gewürgt. Sie haben ihm auch ins Gesicht geschlagen. Und Ahmed hat daraufhin, weil er eben, ich stelle es mir immer wie ein Schwitzkasten vor, der irgendwie auf jeden Fall eingeklemmt war unter dem Arm, dem Geschäftsführer Andreas Knünz in den Finger gebissen. Der ganze Fall ist dann bei der Staatsanwaltschaft Wien gelandet. Dort wurden alle vier Personen, also Ahmed, sein Freund und die beiden Geschäftsführer, angezeigt, und zwar wegen Körperverletzung. Ahmed wurde zusätzlich auch noch wegen einer gefährlichen Drohung angezeigt. Bei der Körperverletzung wurde Ahmed freigesprochen, die gefährliche Drohung wurde fallen gelassen, weil es zu wenig Beweise gab, und auch die Körperverletzung gegen seinen Freund wurde fallen gelassen. Die beiden Geschäftsführer hingegen haben ein Diversionsangebot von der Staatsanwaltschaft angenommen. Das bedeutet, es ist nicht zum Prozess gekommen, sie sind nicht verurteilt worden wegen der Körperverletzung, sie haben aber diese Diversion angenommen und waren dann auch in einer Probezeit.
Wie gesagt, dieser Vorfall, wie du ihn uns geschildert hast, Markus, hat dir ein Freund Ahmeds so erzählt. Was die Geschäftsführer betrifft, so haben diese gemeint, dass sie Ahmed mit einem Messer und mit einem Elektroschocker bedroht habe. Die Polizei, die ebenfalls gerufen worden ist, hat diese Waffen allerdings nicht gefunden. Und auf dem Video, was wir anfangs ja auch schon angesprochen hatten, sind diese Waffen ebenfalls nicht zu sehen. Um jetzt aber wieder zurückzufinden zu unseren exklusiven Sprachnachrichten, offenbar ebenfalls Betroffener, möchte ich hier an dieser Stelle gerne zu diesem Teil überleiten, wo dann du, Markus, uns aus diesen Nachrichten vorspielst. Ganz wichtig an dieser Stelle ist noch zu sagen, dass natürlich all die Menschen, deren Stimmen ihr gleich hören werdet, explizit zugestimmt haben, dass wir diese veröffentlichen.
Ja, sehr gern. Da würde ich gern mit dem Thema starten, wie in den Betrieben mit Frauen umgegangen wird. Und da möchte ich darum eigentlich auch direkt mit einer Geschichte einsteigen, die uns Pia erzählt hat. Sie heißt natürlich anders wie alle, die mit uns gesprochen haben. Aber sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt und sie erzählt uns dort ihre Geschichte, die wirklich auch sehr erschreckend ist.
Also lassen wir Pia gleich mal selbst erzählen.
Ich bin 25 Jahre alt und ich bin Studentin. Ich habe auch vor einem Jahr im Adlerhof gearbeitet. Ich möchte auch gerne über meine Erfahrungen sprechen, die im letzten Jahr im Oktober stattgefunden hat, während meiner Probezeit dort. Ich wurde auch grundlos gekündigt nach 3 Wochen. In dem Moment, als ich das Geld raussuchen wollte und ich vor dem Schreibtisch stand, ist Andreas Knünz von hinten gekommen und hat in einem, ja, sage ich mal, provozierenden Ton, übernetten Ton, Hallo gesagt. Und in der nächsten Sekunde schreit Andreas Knünz mich an, ob ich, bist du zu deppert, um Hallo zu sagen. Und Andreas Knünz ist auf mich zugerannt und hat mich als widerliche Fotz beleidigt und wollte auf mich losgehen. Dann bin ich an den beiden vorbeigerannt, bin weinend und zitternd die Treppe nach unten gegangen, habe direkt meine Mutter angerufen und war völlig verzweifelt, was ich jetzt tun sollte. Ich war auch noch komplett unter Schock. Und daraufhin bin ich dann auch direkt zur Polizei gegangen, weil ich mir dachte, okay, ich zeige das an, so ich lasse das nicht mit mir machen und nicht einfach so stehen und lasse sie nicht davonkommen. Und er hat mich auch auf die Arbeiterkammer verwiesen, dass es sich hierbei um ein Arbeitsrecht handelt und ich deshalb das nur über die Arbeiterkammer anzeigen kann und dass er nichts für mich tun kann oder die Polizei nichts für mich tun kann. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann ein bisschen den Mut verloren. Ich habe trotzdem bei der Arbeiterkammer angerufen und habe es gemeldet, aber ich habe keine weiteren Schritte in die Wege geleitet.
Ja, also da haben wir jetzt aus erster Hand, was die Pia erlebt hat, und die Vorwürfe sind schwer in meinen Augen. Was mich ganz besonders erschreckt in diesem Fall, dass sie versucht hat, bei der Polizei sich Hilfe zu holen, bei der Arbeiterkammer, aber dass das nicht gefruchtet hat und sie dann irgendwann einmal aufgegeben hat. Und das zeigt mir irgendwie diese Machtlosigkeit, die man dann teilweise auch hat.
Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Das ist mir auch von vielen Personen gesagt worden, dass man sich eben in diesem Machtgefüge auch einfach unterdrückt fühlt und es schwierig ist, da auch aufzustehen und zu sagen, hey, ich finde das nicht in Ordnung, weil man eben einfach in dieser Hierarchie dann doch auch unten steht.
Eben, und es ist dann eine Aussage, die dann meistens gegen die zwei Aussagen der beiden Geschäftsführer steht.
Bereits in der ersten Geschichte war auch von einer Lea die Rede. Und die Lea hat uns auch erzählt, was ihr passiert ist, und in manchen Punkten erinnert ihre Geschichte sehr an jene von Pia.
Also zuerst mal dazu, was mir passiert ist. Ich habe eigentlich schon nach 2 Monaten oder 2,5 Monaten, die ich dort gearbeitet habe, gekündigt. Ich und auch ein paar andere haben wir unser Gehalt nicht überwiesen bekommen. Und ich habe dann dem Manu geschrieben, über WhatsApp, über SMS habe ich ihm geschrieben. Und bei der ersten, also am Anfang hat er mir noch geantwortet und gesagt, ja, es wird vielleicht irgendein Zettel nicht ausgefüllt sein. Ich habe meinen Zettel aber ausgefüllt gehabt, das wusste ich. Und hat dann gesagt, ich soll mal eine E-Mail schreiben, weil er ist nicht dafür zuständig, sondern der Andi. Bin ich hingegangen am Trinkgeldtag und habe halt gefragt, was da los ist. Und er ist eigentlich, also ich bin eigentlich so ruhig in das Gespräch gegangen, weil ich auch dachte, okay, es wird einfach irgendwas, wird halt fehlen. Ich wollte halt einfach wissen, wann ich mein Gehalt bekomme. Und er war so, ja, wenn du so blöd weiterfragst, dann bekommst du es nicht nächsten Monat, sondern übernächsten. Und dann ist er mir gegenüber verbal schon so aggressiv geworden. Und ich kannte halt die ganzen Geschichten und Erzählungen von meinen Arbeitskolleginnen, wie aggressiv dieser Typ werden kann, dass ich schon ein bisschen Angst auch hatte dann. Und habe dann halt gesagt, okay, ab jetzt zeichne ich das Gespräch auf. Und ab dem Moment wurde die Konversation ein bisschen humaner. Und im Endeffekt hat er mir dann aber gesagt, ja, er hat mir das Geld nicht überwiesen, weil er hatte keinen Bock. Und es steht in den Sternen, wann ich mein Gehalt bekommen soll. Ich habe dann das Gefühl gehabt, okay, es hat keinen Sinn, mit dem zu diskutieren. Ich gefährde mich dadurch womöglich nur selbst. Ich habe mir halt auch gedacht, wenn jetzt wirklich der auch körperlich aggressiv mir gegenüber wird, ich bin halt ganz alleine oben in der Wohnung, mich hört ja auch keiner. Und dann bin ich halt einfach gegangen und dachte mir, okay, dann muss ich das halt leider mit der Arbeitskammer regeln. Und als ich dann rausgegangen bin, rufte mir noch so hinterher, er ruft so, hey, und ich drehe mich um und er zeigt mir beide Mittelfinger hoch und er hat das halt nicht laut gesagt, sondern eher, also er hat so leise geflüstert und halt so, ja, wie sagt man da? Er hat halt dann quasi ja so leise mir nachgeflüstert, man das halt auch auf der Aufzeichnung nicht hört, weil er dachte, die läuft noch, hat er so, also beide Mittelfinger hochgehalten und du Fotze mir leise nachgerufen.
Okay, also er scheint ein eindeutiges Lieblingswort zu haben. Und das ist ja auch auf Video, glaube ich, aufgenommen, das Ganze, gell? Das von der Lea.
Ganz genau. Also die Beleidigung, wie Lea auch schon sagt, ist nicht auf Video, aber auf Video aufgezeichnet ist, wie er sagt, dass er keinen Bock hatte, das Gehalt zu überweisen.
Und Lea und Pia beide erzählen auch, dass sie ja Angst hatten. Also offenbar ist da auch mit sehr viel Aggression gearbeitet worden. Mhm. Da hast du, glaube ich, auch eine Sprachnachricht bekommen, diesmal von einem Mann?
Ganz genau. Ein Mann hat uns erzählt, dass er mal beobachtet hat, wie eine Frau vor den Gästen und vor allen, die im Lokal waren, niedergeschrien wurde. Am besten, wir lassen ihn das erzählen.
Die Situation war so, dass eine Mitarbeiterin privat in den Adlof zu Besuch gekommen ist und einen Pizzakarton mit einer halben Pizza drinnen dabei hatte. Sie hat sich kurz hingesetzt und hat sich dabei mit einer Kollegin unterhalten, die gerade im Dienst war, aber kurz Pause gemacht hat. Dann ist einer der Chefs gekommen, war der Meinung, dass es gar nicht geht, dass der Pizzakarton im Lokal ist und hat die Kollegin, die im Dienst war, dafür verantwortlich gemacht und ist dabei extrem laut geworden. Ich schätze, er hat sie circa 3 Minuten durchgehend vor Kunden und vor sämtlichen Mitarbeitern niedergeschrien, bis sie zu weinen begonnen hat. Alle waren total schockiert und mega überfordert mit der Situation. Es war extrem unangenehm.
Also haben deine Recherchen auch gezeigt, dass unterschieden worden ist zwischen Frauen und Männern, wie mit ihnen umgegangen worden ist?
Ja, ganz eindeutig. Also das haben sowohl die Männer wie auch die Frauen bestätigt, die mit mir gesprochen haben. Den beiden Geschäftsführern wird eine sehr sexistische Grundhaltung nachgesagt. Das spiegelt sich auch wieder in dem, wie sie die Mitarbeiterinnen bezahlt haben. Und auch dazu hat uns eine Betroffene das kurz aufgenommen.
Ich habe damals 2017 dort gearbeitet. Ich und noch eine Kollegin waren die einzigen Frauen in dem Team. Und wir haben beide 7 Euro die Stunde verdient. Und durch ein zufälliges Gespräch mit einem Typen, der war 19 und hat ganz frisch erst begonnen zu arbeiten, eben wir. Und durch ihn sind wir alle drauf gekommen, dass er 9 Euro die Stunde verdient. Und haben nach und nach erfahren, dass alle Männer 9 oder sogar 10 Euro die Stunde verdienen und nur wir 2 Frauen 7 Euro die Stunde, obwohl wir beide als Einzige eine Gastronomieausbildung haben. Ja, das ist nicht fair aufgeteilt.
Also klassische Diskriminierung von Frauen, was das Gehalt betrifft. Jetzt war Ahmed aber ein Mann, dieser ursprüngliche Vorwurf von deinem ersten Text. Hast du irgendwelche Erfahrungen auch von Männern einholen können?
Ja, definitiv werden Frauen stärker benachteiligt und ein Stück weit diskriminiert. Es hat aber auch Männer betroffen. Ein schwerer Vorwurf, der uns jetzt nach dem Veröffentlichen der ersten Geschichte erreicht hat, ist jener der sexuellen Belästigung. Hier hat uns ein junger Mann erzählt, dass er damals in seiner Zeit 2-mal quasi Übergriffe von einem der Geschäftsführer erdulden musste. Das erste Mal ist es passiert, als er im Club unten im Wirr, da ist der Club Dual, der auch den beiden gehört, gearbeitet hat. Und zwar auf dem Weg nach unten auf der Treppe hat ihm einer der Geschäftsführer auf das Hinterteil gegriffen. Er hat das dann irgendwie weggelächelt. Er war zwar irritiert, aber hat das jetzt nicht allzu ernst genommen. Und dann gab es aber später noch einen Vorfall. Da war er hinter der Bar im Wirr und da ist der gleiche der beiden Geschäftsführer wiederum zu ihm gekommen, hinter der Bar, hat sich ihm in den Weg gestellt, hat ihm dann in die Augen geschaut, hat ihn angelächelt und hat ihm voll in den Schritt gegriffen. So hat der Betroffene mir das erzählt.
Also es ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu Vorfällen gekommen, kann man sagen. Was ist mit den Gästen, frage ich mich. Haben die da irgendetwas mitbekommen?
Selten, aber doch. Ein Vorfall, den Gäste auch beobachtet haben, hat einen Augustinverkäufer, also einen Zeitungsverkäufer in Wien, getroffen. Auch dem gegenüber ist der Geschäftsführer sehr wütend geworden und hat ihn 3 Minuten lang angebrüllt. Aber am besten lassen wir das den Gast selbst erzählen.
Wir waren im Wir abends und aus dem Nichts hat der Besitzer angefangen, diesen Augustiner-Verkäufer auf brutalste Weise anzuschreien. Also der ganze Laden ist verstummt und hat zugesehen und war schockiert von dieser Brutalität. Wir waren auch geschockt, so geschockt, dass wir auch nicht eingegriffen haben, was uns im Nachhinein selbst ja schrecklich vorkam. Aber wir waren alle ganz schön verängstigt. Eine Freundin von mir hat dann auch angefangen zu weinen, weil das wirklich einfach eine sehr brutale Szene war, wie der Mann den Augustinerverkäufer angeschrien hat. Und für uns stand danach fest, wir gehen da nie wieder hin und wollen irgendwas machen. Deswegen dann eine Google-Rezension, wenigstens das. Ja, und es war einfach sehr, sehr gewalttätig und sehr schlimm mit anzusehen, wie da mit einem Menschen umgegangen wurde, auf verbale Weise.
Also was mich da wirklich irritiert, dass diese Lokale trotz allem sehr beliebt waren, gut gegangen sind, dass sich das nicht herumgesprochen hat, wie da eigentlich mit den Angestellten und anderen Menschen umgegangen wird.
Ich würde sagen, das stimmt zum Teil, weil in der Gastroszene wusste man durchaus, dass die Arbeitsbedingungen in diesen Lokalen miserabel sind. Also mir haben auch viele erzählt, dass sie gewarnt wurden, bevor sie dort angefangen haben zu arbeiten.
Aber wenn Angestellte eine negative Rezension geschrieben haben, ist dieses ja oft dann auch ihnen zum Verhängnis geworden, schreibst du im ersten Text, gell?
Genau, das ist richtig. Da haben sich 3 Mitarbeiterinnen, ehemalige, zusammengetan und haben nach ihrer Kündigung beziehungsweise nachdem man sie rausgeworfen hat, eine Rezension geschrieben. Und auf diese Rezension haben sie dann vom Anwalt der beiden Geschäftsführer eine Klagsdrohung bekommen, wenn sie noch einmal solche Äußerungen irgendwie in ähnlicher Weise tätigen, dass sie dann geklagt werden. Sie waren dann verunsichert, verständlicherweise, und haben dann irgendwie zugestimmt, dass sie das nicht mehr machen werden, haben aber in der Antwort auch betont, dass alles, was sie geschrieben haben, der Wahrheit entspricht.
Könnte so eine Klagsdrohung wirklich dazu führen, dass die Rezension zurückgenommen werden muss oder dass man Strafe zahlen muss für eine negative Rezension, die noch dazu der Wahrheit entsprochen hat?
Wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen würde und kreditschädigend wäre, ja. In den konkreten Fällen sind das die eigenen Erfahrungen, es sind ihre eigenen Werturteile und dementsprechend haben meines Erachtens, und ich habe da auch ein paar Expertinnen und Experten befragt, hätten diese Drohungen bzw. diese Klagen eigentlich keine Chance.
Es geht wahrscheinlich wirklich mehr um Einschüchterung und um Machtmissbrauch. Ganz, ganz klassisch.
Ja, ganz genau. Da würde ich zustimmen. Es ergibt sich einfach ein Bild, dass die beiden ihre Macht sehr gerne ausspielen und Mitarbeitende darunter leiden lassen. Uns hat dazu auch eine ehemalige Mitarbeiterin eine Sprachnachricht geschickt, die das nochmal auf dieser etwas höheren Ebene reflektiert.
Es hat auch Momente gegeben, wo ich mich selber hinterfragt habe und wo ich mir auch gedacht habe, na, vielleicht steigert ich mir zu viel rein, vielleicht mache ich mir zu viel Gedanken darüber, vielleicht war es gar nicht so schlimm. Aber ich habe dann auch erkannt, na, das ist auch Teil des Problems, dass wir uns das gefallen lassen und dass wir nichts dagegen sagen und dass wir uns klein machen lassen. Und das sollte in der Arbeitswelt vor allem einfach inakzeptabel sein. Und dafür braucht es einfach, dass wir Ungerechtigkeiten und so einen Machtmissbrauch aufzeigen und dass darüber geredet wird. Also ich habe schon 15, 20 Jahre gearbeitet, habe mehrere Arbeitgeber gehabt und habe sowas auf diesem Niveau wirklich noch nie erlebt. Und das hat mich extrem schockiert, dass das im Jahr 2024 immer noch so ist. Und gleichzeitig hat es mir aber auch bewusst gemacht, dass das einfach systemisch ist, ja, dieser Machtmissbrauch und diese Erniedrigung.
Sie bringt das wirklich sehr gut auf den Punkt. Es geht auch anders, aber wenn man von einem schlechten Arbeitsklima betroffen ist, von womöglich Sexismus, von Gewalt, von Erniedrigungen, dann ist es ganz, ganz schwierig, Hilfe zu bekommen, weil man in diesem Angestelltenverhältnis am kürzeren Ast sitzt. Jetzt würde mich noch interessieren, Markus, wie denn so insgesamt das Echo war auf deine Texte. Also wir haben ja eben diese ganzen Zuschriften und Sprachnachrichten bekommen, wie wir jetzt zum Teil auch vorgespielt haben. Aber auch so auf Social Media oder auch was die beiden Gastronomen betrifft, würde mich interessieren. Wie haben die reagiert? Wie war das so?
Die Reaktionen waren eigentlich wie aus zwei verschiedenen Welten. Die Gastronomen haben wenig verwunderlich nicht besonders euphorisch reagiert, weder auf meine Anfragen noch auf die Veröffentlichung. Meine allererste Anfrage bei den Gastronomen mit den Vorwürfen wurde generell nicht mir beantwortet, sondern der Chefredakteurin und auch nicht von Ihnen, sondern von Ihrem Anwalt.
Haben Sie mit Klage gedroht?
Zwischen den Zeilen ja, nicht ganz explizit. Und jetzt bei der zweiten Geschichte haben die Gastronomen meine Fragen eigentlich gar nicht mehr beantwortet, sondern einfach mit einem sehr allgemeinen Statement dazu Stellung genommen. Die Reaktionen von den Betroffenen hingegen waren ganz anderer Natur. Sie haben sich sehr gefreut, dass endlich öffentlich darüber gesprochen wird. Sie haben auch die Recherchen bestätigt und eben neue Vorwürfe erhoben. Auch in den sozialen Medien ist das Video recht viral gegangen, weil es eben doch sehr viele auch betroffen hat oder viele jemanden kennen, der irgendwann einmal dort gearbeitet hat. Und diese Dankbarkeit, finde ich, hat uns auch eine Leserin, nämlich erneut die Pia, ganz schön geschildert.
Ach, die Pia, die wir schon mal hatten, ganz am Anfang.
Ich bin unfassbar dankbar, dass endlich alles ins Licht kommt und dass die Menschen, die schlecht behandelt worden sind, inklusive mir, endlich über ihre Erfahrungen sprechen können und dass darüber berichtet wird, weil in meinen Augen es nicht sein kann, dass diese Menschen, die Geschäftsführer, die an der Spitze stehen des Unternehmens, dass sie mit dieser Art und Weise, wie sie Menschen behandeln, mit welcher psychischen Gewalt, Machtübergriffigkeit sie mit dem Personal umgehen und auch mit den Gästen umgehen, ist unglaublich schlimm. Und ja, ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass endlich darüber gesprochen wird und dass den Menschen endlich mal aufgezeigt wird, dass es so nicht weitergeht und dass Konsequenzen gezogen werden müssen.
Mich würde noch interessieren, wegen der rechtlichen Geschichte ganz dahinter, wie geht man vor, wenn man einen Text wie diesen schreibt? Hast du da jedes Wort quasi von unserem Medienanwalt überprüfen und freigeben lassen müssen?
Ganz richtig, ja. Zum Glück haben wir hier in der Redaktion der Wiener Zeitung viele Leute, die sich schon selbst ganz gut damit auskennen, das ganz gut einschätzen können und die mich da auch wirklich von Anfang an super unterstützt haben. Zusätzlich dann haben wir auch einen Medienanwalt, der den Text dann final liest und einige Nachfragen stellt, dann auch schon ein bisschen mitdenkt, falls wir geklagt werden sollten, wie wir dann vorgehen. Und so haben wir das auch in diesem Fall gemacht.
Und wie bist du eigentlich auf die Geschichte gekommen?
Ja, in meinem Bekanntenkreis arbeiten viele Menschen in der Gastro und da hört man ja immer wieder recht erschreckende Geschichten von ihnen. Aber diese Geschichten waren dann doch so wild, das mich interessiert hat, was da genau dahinter steckt. Und der Bekannte, der dort gearbeitet hat, hat mir dann ein paar Kontakte gegeben und ich habe dann immer nachgefragt, mit wem könnte ich noch sprechen. Und so hat sich eigentlich ein Schneeballeffekt ergeben und ich hatte sehr schnell sehr viele Personen, die mir Ähnliches über die Zustände in den Lokalen berichteten.
Also wirklich klassisch, irgendwo etwas aufgeschnappt, etwas gehört, neugierig geworden, nicht locker gelassen, weiter recherchiert, in die Tiefe gegangen und einfach die ganz große Geschichte dahinter gefunden, kann man sagen.
Ganz genau. Irgendwann waren dann auch die Videos da. Da wusste ich dann, okay, das ist ziemlich handfest. Dann irgendwann habe ich auch bei der Polizei angefragt, bei der Staatsanwaltschaft angefragt und habe auch dort die Informationen bekommen, die das alles nochmal bestätigt haben. Und das hat natürlich auch immer motiviert, da weiterzumachen.
Wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Danke dir, lieber Markus, dass du hier warst, dass du uns das alles erklärt hast, uns die Sprachnachrichten vorgespielt hast. Ich fand es super interessant und ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viel von dir lesen und hören oder was auch immer werden.
Dankeschön, liebe Petra. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Vielen Dank euch HörerInnen fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Und was ich noch dazu fügen möchte, weil Markus ja ein Trainee bei uns ist. Gerade eben läuft wieder ein neues Ausschreibungsverfahren für die nächste Runde unseres Traineeships der Mediengruppe Wiener Zeitung. Wer hier vielleicht nach diesem Podcast Lust bekommen hat oder Gusto bekommen hat, ebenfalls in den Journalismus einzutauchen und so Texte und Podcasts wie Markus zum Beispiel zu machen, der kann sich sehr gerne bewerben. Das geht ganz niederschwellig auf der Website des Media Hub Austria. Ich stelle euch den Link auch in die Shownotes, genauso wie Links zu Markus Texten und was es sonst noch Wissenswertes gibt. Und nächste Folge sind wir dann wieder hier mit einer ganz regulären Folge unseres WZ-Podcasts Weiter gedacht. Bis dahin, habt es noch schön heute, hört uns überall, wo es Podcasts gibt, abonniert uns und ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.